Hallo, hier ist wieder einmal Klaus von Ex Libris Insel. Wir haben für unsere Ex Libris Freunde nun aktuell ein Ex Libris zum Thema Gartenstadt gestaltet. Die Gartenstadtbewegung hatte ihren Höhepunkt Anfang des 20. Jahrhunderts. So wie sie damals gerade wegen politischer und sozialer Krisen gute Ideen für eine Verbesserung der Lebensqualität bei Vermeidung maximaler Profitinteressen kreative Prozesse realisierte, so kann man heute gerade wegen Corona dessen Ideen gut weiterverfolgen. Schauen Sie hierzu auf unsere Shop- und Info-Webseite dananda.de/aftercorona das Interview von Anja Reschke mit dem Philosophen Niklas Mark, Thema Architektur nach Corona. So sind damalige Krisen und die heutige Corona-Krise bestens geeignet, unsere zivilisatorische Reise weiterzuverfolgen. Hier nun in diesem Sinne ein Auszug von Hans Kampfmeier, die kulturelle Bedeutung der Gartenstadtbewegung aus dem Jahre 1909. Es war ein Unglück für unsere künstlerische Entwicklung, dass der wirtschaftliche Aufschwung und das Aufblühen unserer Städte in eine Zeit künstlerischer Unkultur traf, wie sie in der deutschen Geschichte ohnegleichen ist. Kunstgeschichtliches Wissen hatte den Sieg über das schöpferische Können davongetragen. Die Architekten setzten ihren Ehrgeiz in die Beherrschung einer toten Formensprache. Sie versahen gusseiserne Säulen mit korinthischen Kapitälen, stellten Renaissancefassaden vor die mächtigen Bahnhofshallen und spückten die Pfeiler gewaltiger eiserner Brücken mit mittelalterlicher Burgtürmen. Hatte man sich den einen Stil übersehen, so kam ein anderer in Mode. Auf diese Weise hatte das vergangene Jahrhundert in buntem Wechsel alle denkbaren Stilarten an sich vorüberziehen lassen, deren Formen durch fleißige Kunsthistoriker und eifrige Fotografen aufgenommen wurden und Vermöge der billigen Reproduktionsverfahren in dicken Vorlagemappen den Weg auf die Zeichentische der Baubeflissenen fanden. Das Unglück wollte noch, dass die fortschreitende Technik bald lernte, die alten, schönen Handwerksformen mit Hilfe von Maschinen in billigsten Surrogatstoffen nachzuahmen. Und nun überzogen sich bald die Häuser, Kleider, Möbel mit Dutzend Ornamenten und billigen Flitterkram. Die wirtschaftliche Entwicklung trug das ihre zur Lockerung der alten Kunsttraditionen bei. Wo noch vor wenigen Jahren der Bauer hinter seinem Pflug hergeschritten, da wühlen nun Tausende von fleißigen Händen im tiefen Schacht nach Erz und Kohlen. Da wölben sich die Schuttladen wie riesige Maulwurfshaufen, da dröhnen die Hammer und Walzwerke. Da wächst ein Wald von schlanken Schornsteinen empor, unter dem sich als nie fehlendes Unterholz endlose Arbeiterquartiere dehnen. Das kleine Dorf ward eine volksreiche Industriestadt. Die paar Bauern wurden durch den unverdienten Wertzuwachs ihrer Äcker über Nacht zu reichen Leuten. Die Führer der Industrie, zumeist Männer mit großer organisatorischer Fähigkeit und rücksichtsloser Energie, besaßen nun selten die kulturellen Interessen und die künstlerische Tradition der alten Patriziergeschlechter. Deshalb wurde durch ihre falsch orientierte Kaufkraft der Kunstmarkt nicht immer günstig beeinflusst. Reich gewordene Spekulanten und Unternehmer suchten einander durch äußerlichen Prunk und geistlosen Luxus zu übertreffen. Da, wo für die Qualität das Verständnis fehlte, wurde die Quantität aufs Schild gehoben. Typisch für den Geist dieser Zeit ist das Bestreben des Amerikaners, vor allem die größte, the biggest, zu besitzen. In der Baukunst und im Kunstgewerbe herrschte die schlechte Kopie historischer Stile und das Dutzendornament in der ganzen Lebenshaltung des Surrogat und in der Rede der Superlativ. Es war eine traurige Zeit darin, wir leiden mit einem Beine noch stehen. Erfreulicherweise wächst jedoch die Zahl derer, die das Unhaltbare dieser Zustände erkannt haben und sich redlich bemühen, hier Wandel zu schaffen. Diese Bemühungen gehen zunächst darauf aus, die Laien zu verständnisvollem Genießen, zur Kunstfreude zu erziehen und ferner darauf, den Künstlern neue Schaffensmöglichkeiten zu bieten. Unter diesen Bestrebungen verspricht die Gartenstadtbewegung eine wachsende Bedeutung zu gewinnen. Schon beim ersten Schritt in die Praxis stellt sich den bildenden Künstlern die schönsten Aufgaben. Welch dankbarere Arbeit könnte sich wohl ein moderner Städtebaumeister wünschen, als den Entwurf des Bebauungsplans für eine Gartenstadt, eine Gartenvorstadt? In freier Landschaft kann er das Musterbild einer von Gärten durchsetzten Industriestadt oder Vorstadt schaffen, mit allen Mitteln, die Kunst und Technik ihm bieten. Seine Gestaltungskraft wird weder durch lästige Besitzgrenzen noch durch hohe Bodenpreise oder Rücksichtnahme auf veraltete Einrichtungen behindert. Und er kann durch die organische Zusammengliederung von Straßen und Plätzen, von öffentlichen und privaten Gebäuden, von Parks und Gärten Stadtbilder von seltenem Reiz schaffen. Neue künstlerische Aufgaben sind dadurch gegeben, dass die Gründungsgesellschaft oder eine mit ihr zusammenarbeitende Baugenossenschaft den Bau von Wohnungen, vorwiegend wohl von Kleinhäusern, im großen Maßstab selbst in die Hand nimmt. Hier wird man ganz andere künstlerische Wirkungen anstreben müssen als in den Städten, in denen die Häuser nacheinander von verschiedenen Einzelbesitzern, meist ohne Rücksicht auf das Nachbarhaus, aufgeführt werden. Wie bereits an anderer Stelle angeführt wurde, werden diese Kleinhäuser schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht als Einzelhäuser gebaut und es liegt nahe, derartige Straßen und Häuserblocks als Einheiten zu behandeln, in denen die einzelnen Häuser nur selbstständige Bauglieder sind. Durch geschickte Gruppierung auch nur weniger erprobter Grundrisstypen können ungemein reizvolle Wirkungen erzielt werden. Die Durchwirkung dieser künstlerischen Aufgaben ist in den Gartenstädten dadurch erleichtert, dass die Gründungsgesellschaft im Besitz des ganzen Siedlungsgeländes sich befindet und infolgedessen die künftige Überbauung dauernd beeinflussen kann. Die Abbildungen in diesem Buche beigegeben zeigen mehr als viele Worte, dass in der Gartenstadtbewegung der ernste Wille vorhanden ist, die praktischen Bauaufgaben auch künstlerisch anständig zu lösen. Wenn hier und da Entgleisungen vorgekommen sind, so kann uns das nicht sonderlich wundern, denn nicht jeder Genossenschaftsführer hat das Verständnis für die künstlerische Seite der Aufgabe und nicht jeder hat das Glück, gleich den richtigen Architekten zu finden, der die große Aufgabe großzügig löst. Bei manchen deutschen Unternehmungen war der Architekt meines Erachtens noch zu sehr Häuserbauer und zu wenig Städtebauer. Doch das sind Kinderkrankheiten. Nach den Plänen, die gerade der allerletzte Zeit zur Reife brachte, werden wir in Deutschland in einigen Jahren Gartenvorstädte von einer so einheitlichen städtebaulichen Schönheit zu sehen bekommen, wie sie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr bei uns geschaffen wurde. Es versteht sich von selbst, dass man sich nicht darauf beschränken darf, den Gartenstadtbewohnern schöne Häuser zu verschaffen, sondern dass man mit allem Fleiß auch ihr Verständnis für die entsprechende Inneneinrichtung pflegen muss. Leider ist es nicht angängig, von den neu einziehenden Bewohnern die Beseitigung ihrer alten, geschmacklosen Einrichtung zu erwarten. Aber hier und da Bei Neuvermählungen, bei Neuanschaffungen kann ein erzieherischer Einfluss schon ausgeübt werden. Hier in der künstlerisch schönen Umgebung ist jede derartige Bestrebung aussichtsvoller als innerhalb der bestehenden Ortschaften, wo auf Schritt und Tritt dem Menschen Geschmacklosigkeit entgegentritt. Denn es wird verhältnismäßig leicht sein, den Bewohner davon zu überzeugen, dass zu der anständigen und zweckmäßigen Gestaltung seines Häuschens nicht das ornamentüberladene Basarmöbel, sondern nur ein schlichtes Hausgerät passt. Die Menschen haben für das Zusammengehörige weit mehr Sinn, als wir anzunehmen pflegen. Um diesen Sinn zu entwickeln, könnte man mit geringem Kostenaufwand alle Jahre kleine Ausstellungen veranstalten, in denen eine Künstlerkommission in Verbindung mit tüchtigen Möbelfabrikanten ein paar der fertiggestellten Häuschen ausstattete. So würden die Gartenstadtbewohner immer von Neuem darauf hingewiesen, wie sie sich ihr Haus wohl einrichten könnten. Derartige Musterhäuser wurden zum Beispiel in Hellerau, Stockfeld und Karlsruhe gezeigt. Um die Beschaffung guter Kleinwohnungsmöbel bemüht sich neuerdings mit Erfolg eine Kommission des Kartells der Freien Gewerkschaften in Berlin und die vom Dürerbund gegründete gemeinnützige Vertriebsstelle Deutscher Qualitätsarbeit in Dresden. Die Anschaffung guter, preiswerter Möbel könnte auch dadurch erleichtert werden, dass die Baugenossenschaft oder eine Konsumgenossenschaft sich mit dem Möbelfabrikanten, die sich an den erwähnten Ausstellungen beteiligen, in Verbindung setzt und gegen Barzahlung zu ermäßigten Preisen die von den Bewohnern gewünschten Möbel abnimmt. Da ja die Bewohner bereits entsprechende Einzahlungen auf ihre Geschäftsanteile gemacht hätten, könnte ihnen ohne irgendwelches Risiko seitens der Genossenschaft eine allmähliche Abzahlung der Möbel gestattet werden. Auf diese Weise würde die Aufgabe der wirtschaftlich und künstlerisch oft ungünstig wirkenden Abzahlungsgeschäfte in der Gartenstadt eine gemeinnützige Lösung erhalten. Für die geschmacksvolle Anlage und gute Pflege der Gärten könnte ebenso, wie das in der englischen Gartenstadt bereits geschehen ist, Preise ausgesetzt werden. Und zwar wäre ich dann nicht für Geldpreise, sondern etwa für eine schöne Künstlersteinzeichnung, eine farbenfrische Vase, ein gutes Buch. Dadurch würde den damit Beschenkten nicht nur eine dauernde Erinnerung, sondern auch die Anregung zu würdiger Lebensfreude geboten. Sehr wünschenswert wäre es auch, dass allen denen, die sich dafür interessieren, also nicht nur Jungen, sondern auch Erwachsenen Unterricht erteilt würden, wie man mit Hobel und Segel, Pfeile und Hammer umgeht. Diejenigen, die sich dafür interessieren, könnten auch Unterricht im Zeichnen und in der Führung des Pinsels, in Buchbinderarbeiten und dergleichen erhalten. Bei der künstlerischen Erziehung sollte man mehr als bisher an die Neigung der Menschen anknüpfen, ihre Freistunden durch Bastelei auszufüllen und sie dazu führen, diese Arbeiten gut und schön auszuführen. Bei diesem Handfertigkeitsunterricht könnte man ihnen praktische Aufgaben stellen. Da könnte eine Gartenbank gezimmert, eine Laube gebaut werden. Da müssen vielleicht Fensterläden und Küchenmöbel frisch gestrichen werden. Welch prachtvolle Gelegenheit, die noch vielfach vorhandene Freude an der Farbe wiederzuerwecken und zu entwickeln. Wer die köstlich naiven Ornamente gesehen hat, die vom einfachen Bauernweiblein im Schwarzwald auf das Topfgeschirr getupft werden, wer die farbenfrohen Dekorationen Münchner Kinder bewundert hat, die G. Kerschensteiner in seinem vortrefflichen Werk über die Entwicklung der zeichnerischen Begabung veröffentlicht hat, der wird mit mir in der Veredelung des dilettantischen Schaffens ein wichtiges Mittel zur künstlerischen Erziehung sehen. Dass der Kampf gegen den Alkoholismus und die Beseitigung des Trinkzwanges in den Gasthäusern der Gartenstadt auch eine kulturelle Bedeutung hat, darauf brauche ich hier nicht besonders einzugehen, sondern will nur darauf hinweisen, dass im Anschluss an ein Reformgasthaus eine Art Volkshaus mit schönen Räumen für Versammlungen und Zimmern, für Bibliothek und Lesehalle geschaffen werden könnte. Hier würden auch Ausstellungen von Kunstwerken oder von Dilettantenarbeiten der erwähnten Arbeit stattfinden können. Die steigende Grundrente und die Erträge des Reformgasthauses würden ausreichend Mittel für die Veranstaltung von Vorträgen, Konzerten und Theatervorstellungen, für die Anschaffung von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften und für den künstlerischen Schmuck der Räume bereitstellen. Für die Anlage eines Museums möchte ich in der Gartenstadt zunächst keine Mittel bewilligen. Ich wünsche, dass die in der Gartenstadt vorhandenen Kunstwerke eine engere Fühlung mit den Bewohnern und eine größere Bedeutung für ihr Seelenleben gewinnen, als sie es in dem best eingerichteten Museum vermögen. Soll Geld für Bilder ausgegeben werden, so möge man durch einen tüchtigen Maler schöne Fresken an die Wände der Versammlungsräume malen lassen, an denen sich bei jedem Zusammensein die Genossen von neuem freuen werden. Und mit Skulpturen möge man die hervorragendsten Gebäude und Brunnen schmücken, den Vorübergehenden zur Augenlust und Labung. Oder aber man stelle sich in das Luft- und Wasserbad, damit die Menschen zur Freude an der Schönheit ihres Körpers und zur Pflege seiner Formen erzogen werden. Im Bau eines solchen Bades liegt mit Ernst eine ganz neue künstlerische Aufgabe. Professor Lenger hat eine wundervolle Lösung, die allerdings für einen reichen Privatmann gedacht war, in der Mannheimer Ausstellung gezeigt. Es könnte und sollte in öffentlichen Bädern die gleiche Schönheit angestrebt werden. Ich müsste ein ganzes Buch über die künstlerischen Bestrebungen der Gegenwart schreiben, wenn ich die kulturellen Aufgaben in der Gartenstadtbewegung nur einigermaßen erschöpfend behandeln wollte. Doch denke ich, dass schon diese wenigen Stichproben dem Leser zur Genüge zeigen werden, dass hier eine seltene Verknüpfung hoher kultureller Ziele mit einer großen wirtschaftlichen Bewegung gegeben ist. Die Gartenstadt gibt dem Kunstschaffen eine wirtschaftliche Grundlage und eine Verbindung mit dem pulsierenden Leben unserer Zeit, wie sie bisher fehlte. Die Kunst wird zum Dank dafür den Gebilden, die aus der am Anfang rein wirtschaftlich gedachten Bewegung hervorwachsen, eine edle, schöne Form verleihen und wird dadurch viele zu tätiger Teilnahme veranlassen, die für das zugrunde liegende Wirtschaftsproblem rein verstandesmäßig schwer hätte gewonnen werden können. Schon unsere ersten Unternehmungen bringen den Nachweis, dass aus dem Boden einer großzügigen Ansiedlungsbewegung auch die Blüten der Kunst am besten gedeihen.